Wer redet, ist nicht tot.
Willkommen zum Politikunterricht. Leistungskurs selbstverständlich. Und der Lehrer im Haus ist wie immer Thomas Brandt. Hallo Thomas.
Hallo Holgi.
Thema heute der heilige Augustinus von...
Augustinus von Hippo heißt er.
Hippo. Ist immer, ne? Der heilige Thomas von Aquin, der heilige Holger von...
Ich weiß jetzt gar nicht, ob der heilig ist, aber ich glaube, der ist heilig.
Irgendwie alle. Jetzt war schon fast, Augustinus hieß er, genau. Fast hätte ich es vergessen.
Genau. Oh, genau. Also, Kirchenvater, einer der großen, mhm. ja, einer der vier sogenannten lateinischen Kirchenväter der Spätantike. Mhm. Und jetzt ist ja schon mal die interessante Frage, wir sind im Politikunterricht.
Was machen wir denn in der Antike? Wann war die Spätantike überhaupt?
Also Augustinus ist so datiert 354 bis 430. Es gibt da unterschiedliche Angaben. In meinem Buch stand eine andere. Ja, also der hat auch unterschiedliche Namen.
Aber und irgendwann im 4. Jahrhundert wird schon richtig sein, meinst du?
Irgendwann im 4. Jahrhundert wird richtig sein. Also sprich, am Ende, es ist Ende Rom, Anfang Mittelalter, ja. So die, ne? Also ich kann aus der englischen Sprachgeschichte sagen, die sprachlich gesehen, das englische Mittelalter fängt 400 nach Christus an.
Okay.
Also da haben wir die ersten Nachweise für Altenglisch, deswegen.
Und wenn du sagst, das ist einer der Kirchenväter, dann sagst du eigentlich nichts anderes als einer der Leute, die das Christentum erfunden haben letztlich. Also so, wie wir es heute kennen, oder?
Genau, und er ist also unser erster christlicher Philosoph sozusagen.
Ja.
Wir werden immer wieder auf christliche Denker kommen, also auf Menschen mit theologischem Hintergrund.
Bleibt ja nicht aus, ich meine.
Ja, Martin Luther wird auch noch Thema sein zum Beispiel. Und bei dem, was ich jetzt bei Augustinus gelesen habe, der hatte so gewisse Parallelen, die wir dann auch wieder bei Luther finden werden, aber das heben wir uns für Luther auf.
Okay.
Warum schreibt jetzt also ein Bischof, der ist im Endeffekt Bischof gewesen und großer Philosoph und Theologe, warum schreibt er jetzt politische Philosophie? Da müsste ich erstmal gar nicht denken, ne? Ist ja eher so für die andere Sache zuständig.
Weiß ich gar nicht. Ich meine, er hat ja auch im Zweifelsfall irgendwann ein Legitimationsproblem.
Ja, tatsächlich geht das Werk, über das wir sprechen, das heißt De Civitate Dei, mhm. ja, die Stadt Gottes, ist, glaube ich, eine gute Übersetzung. Ja, ich habe jetzt gesehen, irgendwo der Gottesstaat, das ist ein Begriff, den verwenden wir jetzt mal nicht, weil das ist komisch.
Ja,
das ist schon fremdbelegt heutzutage.
Stimmt.
Und das Dei in Civitate ist auch groß geschrieben, weil es geht um den einen Gott, also es geht um den christlichen Gott. Ja. Und der Ansatz ist anscheinend, dass Rom im Jahre 410 geplündert wurde und er hat jetzt das Problem, dass er das neue Christentum verteidigen muss gegen die heidnische Staatstheologie und die heidnische Staats und gegen im Endeffekt das Heidentum, weil wir haben ja beim letzten Mal über Cicero geredet und Cicero ist Römer und damit Heide gewesen. Mhm. Ja. Und die Größe der verschiedenen Reiche damals, also das Römische Reich und das Reich Alexander des Großen und so, das waren alles heidnische Reiche. Das hat bisher das Christentum nicht erreicht. Das kommt jetzt erst. Ja, historisch gesehen.
Du meinst die Größe, nicht die Heidnischkeit.
Genau, also die Größe kommt jetzt erst. Ja. Ne? Also bevor das Christentum irgendwie dann zur definierenden Religion der westlichen Welt wird, das stehen wir ja erst am Anfang. So, und Rom hat natürlich Symbolcharakter. Ne? Du hast ja im Geschichtsunterricht dann auch schon regelmäßig davon gehört, dass man ja vom Heiligen Römischen Reich deutscher Nationen bis eigentlich fast ins 20. Jahrhundert gesprochen hat.
Ja.
Ja? Und es immer diese Vorstellung gab, dass Rom niemals untergehen darf. Mhm. Und solche Vorstellungen. Und ähnlich ist es damals auch schon. Also sprich, es ist halt der Nabel der Welt. Ne? Mhm. Und der ist jetzt christlich und das heißt also, Augustinus hat ein Argument, dass er jetzt auch dieses christliche Rom irgendwie verteidigen muss. Ja, und halt auch ein bisschen beweisen muss, warum denn eigentlich, ja, so christliche Philosophie und so weiter besser ist und so weiter. Und er macht dann halt eine Diskussion auf über die zwei Städte. Also Ja, er schreibt jetzt also ein philosophisches Werk, wo jetzt auf der einen Seite Rom analysiert. Mhm. Ja, und dann auch sozusagen diese römische Idee des Staates zurückweist. Ja, und dann macht er eine Gesamtdarstellung des christlichen Geschichtsbild. Ja, also verteidigt die und gibt aus seiner Perspektive eine politische Philosophie an. Und das ist eigentlich relativ interessant, weil Augustinus verabschiedet sich von einer moralischen Begründung für den Staat.
Wie ist denn dann seine? Deus ja. lo vult.
Ja, also wir kommen ja eigentlich viel, viel später in der Aufklärung, ne? Bei Thomas Hobbes und so kommen wir wieder dabei vorbei, dass so gesagt wird, naja, das sind ja, also Staaten sind Zweckbündnisse.
Ja.
Und Augustinus sagt das auch. Nur ist seine Begründung eine ganz andere, und zwar eine zutiefst christliche. Und das hat mich dann auch, als ich mich jetzt damit beschäftigt habe, zutiefst erstaunt.
Das heißt, der Zweck des Staates ist, Gott zu gefallen oder Gott gefällig zu sein, zu dienen, zu irgendwas.
Nee, überhaupt nicht. Streich Gott raus.
Okay.
Also, wir drehen es so rum. Eigentlich muss ich es andersrum aufbauen, weil er baut es andersrum auf, aber wir drehen es rum. Ja? Laut Augustinus kann es im Endeffekt keinerlei Gerechtigkeit in einem Staat geben. Staaten sind Interessengemeinschaften von Menschen, und diese Interessen müssen Staaten einfach vertreten. Leute rotten sich zusammen, sie haben Interessen, und Politik ist dafür da, diese Interessen auszugleichen, und mehr gibt's da nicht. Mhm. Weil Gerechtigkeit gibt es nur im Himmel und unter denen, die von Gott auserwählt sind. Und nachdem das, also die Civitatis Dei, ja, die Stadt Gottes, nicht für den nicht einzeln ersichtbar ist, also die Civitas Dei, ja, und da nur bestimmte Menschen dazugehören und andere nicht, aber in einem Staat, in einem Volk alle möglichen Menschen leben, kann, ja, also auch welche, die nicht zu dieser göttlichen Stadt gehören, zur Stadt Gottes, also die eben nicht die ultimative Gerechtigkeit und Moral aus christlicher Sicht haben können.
Wer wäre ja das? Die Juden oder?
Das steht ihr frei. Also er definiert es nicht näher.
Okay.
Sondern er sagt halt, es gibt halt Gläubige, ja, mhm. und diese Gemeinschaft, die halt in der Stadt Gottes wohnt und die halt moralisch besser ist,
mhm.
ja, oder besser gesagt, die das Licht gesehen hat, ja. Mhm. Und so Leute wie uns.
Wir wären doch aber auf den Scheiterhaufen gekommen. Also wir wären doch überhaupt
nicht. Nein, das ist eine Vorstellung, die ist 1000 Jahre, die ist 1000 Jahre jünger.
Das heißt, er geht schon von einem, ich sag mal, pluralistischen Staat aus, und in diesem pluralistischen Staat sind aber nur die Christen diejenigen, denen diese Civitate Dei einsichtig ist.
Richtig, und das ist aber ein theologisches Argument. Also sprich, es gibt halt einfach Leute, die können an Gottes Gerechtigkeit teilhaben und haben dann im Nachleben auch die Gerechtigkeit.
Und die können an Gottes Gerechtigkeit teilhaben, indem sie an Gott glauben und ja, sich so verhalten wie diejenigen, die sich für Vertreter Gottes, zum Vertreter Gottes erklären, sagen, dass man sich zu verhalten hat. Was natürlich ist eine schwierige Prämisse, ne? Da würde jetzt jeder normale, also heutige Mensch sagen, ja, beleg das mal.
Nee, ist politische Philosophie, da musst du nichts belegen. Ja, erinnerst du dich an Platon mit seiner Seele?
Ja, klar. Ja.
Andere Richtung. Wir hatten gerade Hobbes, mhm. ja. Hobbes kommt an und sagt, es gibt einen Naturzustand, den gibt es den Krieg aller gegen alle.
Mhm.
Ja, und um den aufzulösen, machen alle miteinander einen Vertrag.
Mhm.
Hast du so kurz nach deiner Geburt einen Vertrag geschlossen?
Nee, das haben meine Eltern für mich gemacht.
Nee, die auch nicht. Keiner hat diese Verträge je geschlossen, und ob der Naturzustand so aussieht, auch nicht. Es sind alles einfach Prämissen.
Ja.
Ja, also aus so einer knackigen philosophischen Sicht würde ich ja sagen, es ist mir doch scheißegal, woran du glaubst. Ja? Mhm. Also er hat halt eine theologisch christliche Begründung, aber das ist im Endeffekt auch nur eine bestimmte Art von Philosophie.
Ja.
So nachdem er also sagt, es gibt keine göttliche Gerechtigkeit, fällt der komplette Diskurs, den wir bei Aristoteles, Cicero und Platon bisher gesehen haben, bei ihm komplett durch. Also sprich, die Frage, was ist denn ein gerechter Staat? Dazu, der erteilt Augustinus eine komplette Absage. Staaten können nicht gerecht sein. Das Gerechtigkeit ist eine Gerechtigkeit, gibt's nur in der Stadt Gottes. Und damit ist das Ding erledigt. Ja, also sprich, ihm geht, er dividiert jetzt im Endeffekt die Frage des gerechten politischen Handelns, ja, der gerechten Herrschaft, die uns bei Aristoteles und bei die Ciceronen so alle zentral interessiert hat, die zieht er komplett raus. Mhm. Und macht halt ein längliches Argument dafür, dass Staaten eigentlich nur Funktionsräume sind. Mhm. Ja, 400 nach Christus. Als Kirchenvater. Hätte ich jetzt nicht so erwartet, ne? Wir gucken uns jetzt mal so ein bisschen an, wie er das macht, weil es ist wirklich, wirklich interessant. Weil er macht jetzt wirklich so ein Argument. Also er macht im Endeffekt dann in dem Buch auf der einen Seite eine Kritik des Römischen Reiches und natürlich kann er sich da auch hinstellen und kann die einfach mal ordentlich kritisieren, ja? Weil er steht technisch gesehen als Christ draußen und natürlich ist er auch zeitlich danach. Und dann macht er halt so eine Unterscheidung und stellt sich teilweise auch gegen zum Beispiel diese Ideen von Cicero und sagt dann halt am Ende, ja Moment, wir können eigentlich nur sagen, Staaten konstituieren sich auf eine bestimmte Art und mehr können wir nicht sagen. Und hier über Moral zu reden, ist ist unter der Sicht, dass die einzige wahre Gerechtigkeit von Gott kommt, kompletter Quatsch. Mhm. Und das ist ja eigentlich spannend, ne, weil man ja irgendwie so christlichen Denkern erstmal unterstellen würde, dass sie ja doch sehr auf diese Moral erpicht sind.
Ja, so aus heutiger Perspektive, ich weiß nur gar nicht, also er macht sich damit natürlich auch leicht, ne?
Wieso?
Naja, er sagt, ist halt, Moral gibt's nur von Gott und vor Gott, also brauchen wir uns darum jetzt nicht zu kümmern, also regeln wir mal das Weltliche.
Ja, richtig. Auf der anderen Seite ist es, glaube ich, also es ist eigentlich sehr modern an der Stelle, ne?
Also aber zieht er auch moderne Schlüsse daraus?
Das weiß ich nicht. Also ich habe mich der Schluss für ihn ist halt im Endeffekt, dass das Staatswesen grundsätzlich keine Frage von Gerechtigkeit ist, sondern eine Frage von Interessensaushandlung.
Ja? Gut, so gesehen ist es modern, ja.
Ja, ne?
Aber ist er denn auch schon so weit zu sagen, dass es Interessen gibt? Also jetzt so wie bei uns, wenn wir aufs Grundgesetz gucken zum Beispiel, sowas wie die Würde des Menschen oder so, das klammert er damit komplett aus, ne? Weil er sagt, es ist egal, weil das ist ja eine Gerechtigkeitsfrage, ist ja eine moralische Frage, die können wir Menschen sowieso nicht entscheiden.
Ja,
also ist es genau, ja im also ich Grunde ein utilitaristischer Ansatz fast schon.
Ich glaube, er nimmt dann schon, Werte sind für ihn im Endeffekt wieder was Religiöses. Ja. Mhm. Also, dass wir jetzt säkulare Werte haben, so auf denen die Idee kommt er nicht. Wir können das ja mal durchgehen, wie er das Argument macht, weil das ist ganz interessant und er macht dann tatsächlich auch bestimmte Deutungen und so. Also er fängt vorne an, ja, und sagt im Endeffekt, ich guck mir jetzt mal hier Rom an und dann kritisiert er halt Rom, ja, und das kann er halt unter anderem, weil er so ein bisschen draußen steht und er stellt jetzt dann immer gegeneinander die Civitate Dei, also die Stadt Gottes, wo die Gläubigen sind, die halt den Weg zur Gerechtigkeit finden, und die sogenannte Civitati Terrana oder Romanitas, also die weltliche Stadt, ja, und macht dann halt eine Unterscheidung da zwischen diesen beiden Welten und stellt sich dann halt die Frage, ja, was macht denn jetzt eigentlich diese weltliche Stadt aus? Und stellt dann die Frage, ja, oder es gibt diese berühmte Stelle, wo er das Gleichnis macht zwischen Räuberbanden und Staaten. Ja, also er stellt sich hin und es ist also so das berühmte Gleichnis aus dem Buch. Er macht das mit der sogenannten Seeräuber-Anekdote. Die habe ich da und die würde ich dir jetzt mal kurz vorlesen. Es ist schöne alte Sprache, aber ich habe die deutsche Übersetzung, keine Sorge, ich lese jetzt nicht ganz viel Latein vor, weil das möchte echt keiner. In der Übersetzung von Timme: Bei fehlender Gerechtigkeit, was sind da Reiche anderes als große Räuberbanden? Sind doch auch Räuberbanden nichts anderes als kleine Reiche? Auch da ist eine Schar von Menschen, die unter Befehl eines Anführers steht, sich durch Verabredung zu einer Gemeinschaft zusammenschließt und nach fester Übereinkunft die Beute teilt. Wenn dies üble Gebilde durch Zuzug verkommener Menschen so sehr an Größe zunimmt, dass Ortschaften besetzt, Niederlassungen gegründet, Städte erobert, Völker unterworfen werden, nimmt es ohne weiteres den Namen Reich an, den ihm offenkundig nicht etwa seine nachlassende Habgier, sondern die erlangte Straflosigkeit einbringt. Treffend und wahrheitsgemäß war darum die Antwort, die einst ein aufgegriffener Seeräuber Alexander dem Großen gab, denn als der König den Mann fragte, was ihm einfalle, dass er das Meer unsicher mache, erwiderte er mit freimütigem Trotz: Und was fällt dir ein, dass du das Erdenreich unsicher machst? Freilich, weil ich es mit einem kleinen Fahrzeug tue, heiße ich Räuber. Du tust es mit einer großen Flotte und heißt Imperator. So, Holger, was ist denn jetzt der Unterschied zwischen einer Räuberbande und einem...
Kein allzu großer, es sei denn, ich würde mal sagen, die Wirkung, ne? Also die Räuberbande wirkt nach außen, der Staat wirkt ja zunächst mal nach innen, wobei das damals war ja Krieg auch ein legitimes Mittel der Politik, ne?
Und ich würde immer sagen, dass Staaten nach außen und nach innen wirken. Und die Räuberbande muss nicht dringend nach außen wirken.
Wieso nicht? Sie muss ja ihre Staatseinnahmen sozusagen erzeugen.
Ja, aber wenn, je nachdem, wie groß die ist, also die Räuberbande an sich, ne, also klassisches Vorgehen.
Klar, wenn du jetzt sagst, die Bundesrepublik Deutschland, wir definieren die Bundesrepublik Deutschland als Räuberbande, dann ist die so autark in sich, dann muss die auch tatsächlich keinen anderen überfallen, um über die Runden zu kommen. Ja, das stimmt. Ja.
Also du hast ja auch solche Sachen, ne? Die Piraten zum Beispiel, hier karibische Piraten und so, da gab es ja komplette Versicherungskonzepte und sowas.
Ja, auch so ja, protodemokratische Zustände hatten die da ja auch.
Ja, ja. Komisch, ne? In dem Text, den ich dazu gelesen habe, sagt man, naja gut, also diese Anekdote, die er da so sagt, die kann man jetzt auf drei Sacharten deuten. Man kann die rechtsmoralisch deuten. Also sprich, man könnte sagen, Augustinus meint damit, was nicht gerecht ist, kann kein Staat sein. Ist jetzt erstmal so die klassische Denke, wenn man so aus so einer aristotelischen Perspektive kommt. Man könnte es
als... Da wäre als dann aber sofort die Frage auch, was ist es denn dann?
Ja, genau. Na, eine Räuberbande. Und dann kannst du dir mal fragen, unter der Überlegung kannst du dir mal Fragen stellen, wie viele Räuberbanden wir auf der Welt haben und wie viele Staaten. Mhm. Kriteriologische Deutung, ja, also sprich an Kriterien. Man könnte also fragen, wann sind Staaten legitim oder illegitim? Das wäre also die Frage, die ich gerade auch gestellt habe. Mhm. Und man könnte natürlich komplett staatsskeptisch sein und sagen, ja, man kann das eigentlich nicht unterscheiden. Und jetzt ist natürlich die interessante Frage, welche von den drei Positionen nimmt Augustinus ein?
Ja.
Und er macht dann verschiedene staatskonstitutive Elemente auf. Und wie gesagt, die Gerechtigkeit zieht er raus und sagt also erstmal, es gibt so sechs Sachen, die vor einigen Staaten und Räuberbanden. Einmal, das ist eine hinreichend große Gruppe von Menschen. Es gibt eine entscheidungs- und zwangsbefugte Führung. Es gibt irgendeine Art von Sozialvertrag. Es gibt ein internes Gesetz, das Geltung hat, eine gewisse Rechtsstaatlichkeit. Ja, es gibt eine Geltung bestimmter Verteilungsregeln und Prozeduren für erworbene Produkte, eine Art von Wirtschaftsverteilung. Mhm. Und eine nach außen gerichtete staatliche Interessenvertretung. Das haben Räuberbanden. Und das haben Staaten. Mhm. Für Staaten gilt dann noch, dass sie eine ausreichend große Menschenmenge sind, dass man von einem Volk sprechen kann. Also sprich, ja. Räuberbanden können kleiner. Ja. Ja, eine feste Siedlungsform oder auch man hat Hütten.
Territorium.
Besitz. Ja. Richtig. Und rechtliche Straflosigkeit. Und damit stellen wir fest, Augustinus ist Staatsskeptiker. Mhm. Oder auch... Nach Augustinus ist die Frage, ob das eine Räuberbande ist oder nicht, eine Frage der Größe.
Ja. Folgt für ihn daraus auch irgendwas?
Ja. Erstens, selbst wenn ich einen christlichen Regenten in einem Staat habe, macht's das nicht wirklich besser, außer selbst wenn der sich Mühe gibt, nach christlichem Vorbild zu herrschen, an der Stelle... Liebe Könige, Kaiser und so weiter der nächsten 1000 Jahre, das hättet ihr auch mal lesen können. Eigentlich muss Politik politisch, moralisch neutral sein, weil er sagt, was wir vorhin schon gesagt haben, es gibt eine Durchmischung von den Erhobenen und den normalen Menschen. Und er sagt, also gerecht wäre eine Gemeinschaft nur dann, wenn der Herrscher und alle anderen nur nach der wahren Gerechtigkeit streben. Ich habe dahinter geschrieben, Vulgo, tolle Christen sind. Mhm. Und er selber geht davon nicht aus. Und man muss da vielleicht auch mal in die Theologie gucken. Denn eine grundlegende These des Christentums ist, die Menschen sind grundlegend frei. Mhm. Und ob sie Gott folgen, ist ihre eigene Entscheidung. Mhm. Ja. Auch wenn man sich die nächsten 500, 600 Jahre gerade in der mittelalterlichen europäischen Geschichte viel Mühe gegeben hat, das faktisch anders aussehen zu lassen, ist das Christentum erstmal eine freiheitliche Geschichte gewesen. Ja. In der, ja, auch, also das habe ich auch von katholischen Theologen und so weiter immer wieder gehört, die sagen, naja, also Errettung ist einfach nur eine Frage, ob du möchtest.
Ja, ja, schön.
Und, mhm, und unsere Errettungswahrscheinlichkeit ist bis zum Tod immer noch 100%. Ja,
ja, klar.
Also ja, kannst du hier den
kannst du ganz am Schluss, ja, kannst du sagen, nee, jetzt doch.
Ja. Ja. Machen ja erstaunlich viele Leute. Ja,
das ist interessant, ne?
Ja. Ja. Und er schließt daraus im Endeffekt, dass das Staatsfundament komplett amoralisch nur sein kann.
Warum denke ich die ganze Zeit an Henry Kissinger?
Das kann ich dir nicht sagen. Ich weiß, wer Kissinger ist.
Also aber alles, was ich über Kissinger so gelesen habe und von dem mitgekriegt habe. Kissinger ist ja im Grunde der Erfinder der Realpolitik. Und Kissinger sagt auch, es geht hier um gar nichts anderes als um Interessensausgleich. Was anderes machen wir hier überhaupt nicht. Und das, mhm, finde ich schon ganz interessant gerade. War gerade im New Yorker auch ein interessanter Artikel.
Ja, ich habe wie immer zur Vorbereitung die Geschichte des politischen Denkens gelesen. Mhm. Ja, und ein bisschen noch dem Augustinus hinterher gegoogelt. Und der Christoph Horn, der hier diesen Artikel geschrieben hat, kommt zu folgendem Schluss. Komplementär zu den verbliebenen Elementen einer ursprünglichen göttlichen Gerechtigkeit findet sich in der augustinischen Geschichts- und Staatsanalyse eine Tendenz zur ungeschminkten, realpolitischen, tendenziell pessimistischen Deutung politisch-sozialer Verhältnisse. Mhm. Ist ja schon interessant, ne? Also er ist halt wirklich der Realpolitiker, er sagt, naja, also Staaten sind halt dafür da, Interessen auszugleichen, mhm, und hört mir auf, von Gerechtigkeit zu schwafeln, weil das gibt's nicht. Und er geht sogar so weit, dass er in dem Text den Cicero direkt angreift, indem er sagt, naja, Cicero schreibt in dem beim letzten Mal ja besprochenen Werk Die Republika, mhm, über die Volksherrschaft und sagt, nur die Volksherrschaft ist gerecht. Und Augustinus dreht das dann und sagt, ja, Moment mal, aber nachdem ja keiner weiß, was diese Gerechtigkeit ist, und deine Definition von Volk ist, dass das die Einheit ist, die Gerechtigkeit gibt.
Ja.
Gibt's keine Republik, weil dann hast du kein Volk. Weil weiß ja, ja, weil die sind ja alle moralisch zweifelhaft, wenn sie keine Christen sind. So. Und dann sagt er, die einzige Art, wie ihr ein Volk sein könnt, ist, wenn ich die Frage der Gerechtigkeit und die Frage des gerechten Handelns da rausziehe, weil in dem Moment, wo ihr plurale Ansichten über die Welt habt und unterschiedliche Gerechtigkeiten habt, könnt ihr unter der Definition, dass das Volk das Einzige ist, was den Staat gerecht macht, eigentlich kein Staatsvolk mehr sein, wenn der Staat nicht gerecht sein. Also müssen wir die Gerechtigkeit rausdividieren und so wird erst aus der Respublika eine Respublika. Weil in dem Moment, wo wir da diese moralische, normative Komponente drin haben, dass die Gemeinschaft schon weiß, was am besten ist, was ja so ein bisschen das Argument von Republik ist, mhm, in dem Moment haben wir ein Riesenproblem. Weil aus seiner Sicht ist ja nur derjenige gerecht, der dem Wort des Herrn folgt.
Wo ich dann ein Problem kriege, ne, weil nur weil er das sagt, ist das ja nicht notwendigerweise so. Aber wir sind jetzt halt auch wo sind wir, 4. Jahrhundert? Da sind dann ja noch ein paar Jahre, bis wir irgendwo ankommen, wo man dieses vermeintliche Dilemma dann doch aufgelöst kriegt.
Naja, also theoretisch ist das Dilemma vorher auch schon aufgelöst. Er führt jetzt diese Idee erstmal irgendwie ein.
Ja.
Also sprich, ja, das Christentum, er als christlicher Philosoph kommt jetzt halt an und macht irgendwie jetzt das Argument, ja, Moment mal, aber es gibt eine moralische Instanz, die jenseits der Menschen liegt.
Ja.
Das ist ja etwas, ja.
Ja, wie verhält die sich denn eigentlich zum Menschen, beziehungsweise zu einer Population von Menschen? Das muss er ja auch dadurch, legt er dadurch ja auch erstmal fest, ja.
Ja, ne, und das ist Also er kommt halt aus so einer kommt halt aus einer christlich-theologischen Perspektive. Mhm. Und wenn er das gegenüber zum Beispiel Aristoteles oder Platon gesagt hätte, hätten die sich totgelacht und hätten gesagt, ja, was bitte? Ja. Also gerade Aristoteles hätte ihn da irgendwie komisch angeguckt und hätte gesagt, ja, aber Moment mal.
Wer?
Ja. Ja. Also genau, erstens wer und zweitens hätte Aristoteles Gott. Wahrscheinlich auch das auch.
Wo kommt der her?
Moment, der hätte das Argument gemacht, ja, pass mal auf, mein Freund. Wir laufen jetzt hier mal über die Akropolis und wir zählen jetzt mal Götter. Und alle diese Götter haben Fehler. Warum ist deiner eigentlich fehlerlos? Ja. Das ist ja auch so ein zentraler Streit zwischen den polytheistischen und den monotheistischen Religionen an der Stelle auch immer gewesen. Dass ja viele polytheistische Religionen in sich auch in den Geschichten, die dort erzählt werden, Götter als fehlerhaft dargestellt haben, während ja tatsächlich zumindest der christlich-jüdisch-muslimische Gott, ja, also diese Gottesvorstellung.
Im Wesentlichen fehlerfrei. Wobei immer, wenn ich mit Juden über Gott rede, komme ich irgendwann an einen Punkt, wo ich denke, nee, die halten ihren Gott eigentlich für einen Arsch, aber die haben halt keinen anderen. Das war jetzt sehr verkürzt. Holgi erklärt das Judentum. Aber
so. Naja, also
beziehungsweise, die halten ihren Gott für einen Arsch und sagen gleichzeitig, aber du hast halt auch kein anderes Volk, mein lieber Gott. Wir müssen jetzt halt irgendwie miteinander auskommen.
Also ich bin da auch überhaupt nicht firm, ne? Also das ist nicht meine Welt, aber so wie ich das immer verstanden habe, ist
am Ende ist ja alles, was passiert, hat Gott so gewollt und darum wird es schon seine Richtigkeit haben. Das ist ja letztlich dann auch schon dieser augustinische Ansatz, ne?
Ja, und also beim Judentum ist ja auch die Sache, da die haben ja nur das sozusagen, die Tora ist ja großflächig das erste Testament plus. Und das zweite Testament fehlt. Und im ersten Testament ist halt Gott auch echt zornig und böse. Und das Ausgleichende, das Mitmenschliche, das kommt halt eigentlich erst mit dem zweiten Testament.
Ja.
Und dementsprechend glaube ich schon, dass da die Sichtweise anders ist. Aber das ist dann halt auch, wenn du die halt anguckst, wie die verschiedenen Religionen so in die Welt blicken. Also das Christentum blickt schon am ehesten mit diesem etwas totalitaristischen Blick in die Welt, wo dann gesagt wird, wenn ihr alle an uns glaubt.
Ne? Monotheismus scheint immer sowas Totalitäres zu haben, oder nennen wir es was Totales zu haben, um das nicht jetzt auch in eine Ideologie direkt zu bringen.
Ja, aber das weiß ich gar nicht. Also zum Beispiel die einzigen, die wirklich da so eine stringente Hierarchie drin haben, sind die Christen. Mhm. Ja. Weder der Islam, der ja durchaus sehr vielfältig sein kann, noch das Judentum haben eigentlich so diesen absoluten Heilsanspruch. Der wird dem Islam meines Wissens gerne unterstellt, aber in dem Moment, jedes Mal, wenn ich mit Menschen und Sachen von Menschen gehört habe, die mir da irgendwie diesen Glauben näher gebracht haben, habe ich immer festgestellt, ja, das ist viel, viel relaxter.
Ja.
Als man glaubt.
Ja.
Und unentspannt sind interessanterweise auch nur bestimmte Arten von Christen.
Das sind ja letztlich die religiösen Freaks. Und die geben vielleicht im Islam ein bisschen stärker den Ton an dieser Tage. Ja.
Das ist auch zu bezweifeln, die sind nur besser berichtet.
Oder so, ja. Ja, stimmt, ja, hast recht. Ja. Wobei, weiß ich nicht, die islamische Welt, da das ist schon oft eine Freakshow, denke ich.
Ja, es ist komplex.
Also stell dir mal vor, wir hätten hier eine Parallelregierung aus Bischöfen noch. Die würden sich halt genauso aufführen wie die Mullahs im Iran halt, ne? Aber
ja,
wir kommen zu weit ab.
Also da muss man ja vielleicht mal ein bisschen sagen, dass das ja die falsche Einstellung dazu ist. Ja, also in Wirklichkeit haben die Mullahs im Iran eine Parallelregierung aus Politikern.
Arschloch.
Wieso? Ist das nicht so?
Stimmt schon, ja.
So habe ich das, ja.
Also immer zurück zu Augustinus. Schnell.
Ja. Also seine zentrale Aussage ist halt, man muss halt Moral aus diesen ganzen Regierungsbegründungen rausziehen. Mhm. Moral ist was für Religion und die Frage der Gerechtigkeit ist eine Frage, die entscheidet der liebe Gott. Und alles andere ist reine Interessenvertretung.
Und Verhandlungssache.
Und Verhandlungssache. Und das bedeutet halt auch, dass Staaten an sich nicht gut sein können, dass Politik an sich nicht gut und gerecht sein kann und dass das also immer ein Jammertal ist, sozusagen.
Ja, keiner kriegt, was er will und alle sind schuld. Demokratie.
Ja, und damit macht er natürlich, ne, also sein ursprüngliches Argument ist ja tatsächlich diesen Unterschied zwischen diesem irdischen Staat und diesem göttlichen Staat zu machen. Und das kannst du dann halt drehen und kannst sagen, ja, der irdische Staat ist halt ein Staat, der grundsätzlich niemals gut sein kann, weil die Gerechtigkeit gibt es ja nur in der Stadt Gottes und bei den Bewohnern der Stadt Gottes.
Geht er denn auch darüber hinaus und schlägt vor, wie der Staat so unschädlich wie möglich sein kann, wenn er schon nicht gerecht sein kann?
Ja, also das hatten wir ja vorhin. Also da, ja, also am besten ist dann, wenn alle möglichst nach wahrer Gerechtigkeit streben.
Ja.
Was immer das auch sein mag. Ich meine, also da muss man jetzt ehrlich sagen.
Genau, da bist du dann halt auch wieder ganz schnell da, wo du einen Herrscher hast, der, ne, in kirchenhierarchisch, der bestimmt, wie der rechte Weg zur Gerechtigkeit ist. Und
ja,
der dann ja auch wieder zweifelhaft ist, wobei das wahrscheinlich in der Denke eines Menschen wie Augustinus überhaupt nicht in Frage steht, dass der Bischof oder der Papst sagt, wo es lang geht. Ne?
Die zentrale Frage ist halt für ihn nicht die Frage der gerechten Herrschaft, sondern einfach nur, ja, wie soll Politik aussehen? Ja, Politik ist halt so ein dreckiges Geschäft, wo es darum geht, Interessen zu vertreten. Und das ist komplett amoralisch und das kann auch nicht moralisch werden.
Also ist jeder Politiker, der mit Moral kommt, schon mal verdächtig. Es sei denn, er ist ein guter Christenmensch.
Ja, aber dann würde er nicht mit Moral kommen. Das ist genau, stimmt, das ist ja. Genau sein Argument, ja.
Passt, ja.
Sein Argument wäre, wenn du nach der wahren Gerechtigkeit strebst, dann musst du die ja gar nicht äußern. Und so sein Argument für einen Staatszusammenhalt ist halt wirklich, die Leute sind aus eigenen Interessen im Staat, ja. Der Staat ist halt die Räuberbande. Was braucht die Räuberbande? Die Räuberbande braucht eine Verteilung der Beute. Die Räuberbande braucht einen Sozialvertrag. Die braucht einen inneren Rechtsstaat. Irgendwie eine territoriale Umgrenzung im Zweifel und eine Interessenvertretung. Und da kann man ihm jetzt auch gar nicht so wirklich einen Vorwurf machen, ja. Mhm. Weil im Endeffekt sagt er halt, um jetzt total modern soziologisch zu sprechen, im Endeffekt weist er nur darauf hin, dass Staaten schlicht und ergreifend funktionale Differenzierung sind. Es gibt halt schlicht und ergreifend das System Politik und die Institution Staat in diesem System Politik. Und die sind halt absolut unabhängig von jeglichen Werten. Es geht nicht darum, Leute gerecht zu regieren, sondern es geht darum, die Leute zu schützen und für sie eine Sozialstruktur in der Gesellschaft zu schaffen, die gesellschaftliche Probleme löst.
Was ja im Grunde nicht viel anders ist, als was wir heute hier machen, ne?
Richtig.
Nur, dass der Aushandlungsprozess ein bisschen arbeitsteiliger oder hocharbeitsteilig geworden
ja,
ist.
Ja, und das Interessante ist, dass er noch da so eine, diese Dichotomie drin hat, ne, diese Zweiteilung, wo er sagt, dieser Staat ist aber moralisch minderwertig gegenüber dieser Stadt Gottes, in der halt die moralisch hochwertigeren Menschen sind. Das ist aber auch immer sein zentraler Punkt. Das ist der Grund, warum er dieses Schriftstück schreibt.
Daraus lässt sich natürlich auch ein Herrschaftsanspruch ableiten, ne?
Warum?
Weil du nur dann eine vollkommene Gemeinschaft hast oder einen vollkommenen Staat hast, wenn du zugleich als Staat in der Lage bist, diesen Interessensausgleich vorzunehmen, rein weltlich, und als Staat nach der wahren Wahrheit, nach der Gerechtigkeit Gottes strebst. Und jeder, der sich daran nicht beteiligt, nach der Gerechtigkeit Gottes zu streben, sorgt ja dafür, dass der Staat nicht vollkommen wird. Und ist darum ein Staatsfeind.
Nee, das Argument macht er eben nicht. Sondern er sagt ganz klar, ja, selbst wenn da alle Borg sind, ja. Also dann haben wir Glück, aber er geht nicht davon aus, dass das so ist. Und er sagt halt von vornherein, das wird nichts. Also, ja, wie gesagt, also christliche Regenten sind nicht besser. Ja, sondern der Hinweis ist, eine gute Regentschaft sollte möglichst neutral sein. Ja, also er macht genau dieses Argument nicht. Er formuliert daraus keinen Herrschaftsanspruch fürs Christentum. Das ist ganz interessant, sondern er sagt, das ist komplett getrennt. Ja, es gibt halt diese Stadt Gottes, in der sind die gerechten und erhobenen Menschen, die das Licht gesehen haben, und es gibt halt die weltliche Stadt, und in der weltlichen Stadt, da laufen halt auch die rum, die das Licht gesehen haben, aber auch der ganze Rest. Und die müssen wir alle nach ihren Interessen neutral behandeln, weil wir um Gottes Willen nicht sagen können, wer wer ist. Ja, du kannst es auch nicht riechen. Ist ja nicht so, als würde jetzt, ne, also ist ja auch heutzutage
durch,
nicht so.
Man kann das rauskriegen durch peinliche Befragung.
Ja, weiß ich nicht. Also ist das so, die dass Christen sich auf der Straße daran erkennen, dass sie beide anfangen zu leuchten, wenn sie sich treffen oder wie?
Nee, also, das ist Daumenschrauben, Streckbank, was man da so hat für Mittel.
Wir müssen immer etwas vorsichtig sein. Wir können Menschen wie Augustinus nicht vorwerfen, dass 1000 Jahre später Leute Quatsch gemacht haben.
Ja, klar.
Ja.
Wobei hätte er es voraussehen können. Weil letztendlich kann ja jetzt jeder Beliebige hingehen und aus Augustinus trotzdem einen Machtanspruch ableiten.
Das haben sie vielleicht im Zweifel auch gemacht.
Ja.
Aber dann hätte er sich auf die Position gestellt. Und seht ihr, und deswegen ist das so schwer mit der Stadt Gottes, weil da gibt es Leute, die glauben, die sind drin und die sind auch nicht drin.
Aha.
Und damit beißt sich das dann halt wieder, ne? Also, das ist ja schon sehr spannend, wenn du dann so auf die mal so nachforschst, so mit der Idee, so ja, es gibt halt die Leute, die haben das Licht gesehen und die Leute haben das nicht das Licht gesehen. Aber es ist sich auch im Christentum sehr, sehr viele Leute klar, dass sie es nicht wissen, wer wer ist.
Ja.
Die wissen auch nicht, ob der Papst dazu gehört.
Ja.
Das ist ja das große Mysterium, ne? Deswegen reden wir an der Stelle auch von Glauben. Und das ist genau das Problem, ne? Und aus der Sicht ist es halt sehr interessant, dass er das da komplett rausdefiniert.
Worum geht es ihm dabei? Geht es ihm dabei, Gott aus dem Staat heraus zu definieren oder den Staat aus Gott raus zu definieren?
Ich glaube eher Ersteres. Also wirklich zu sagen, die Frage der Gerechtigkeit ist eine Frage, die ist sozusagen metaphysisch. Und deswegen ist sie unwichtig, oder besser gesagt nicht unwichtig, sondern sie ist unwichtig für das tägliche Leben auf der Erde, weil die endgültige Gerechtigkeit ist Gottes Sache und die gibt's halt im Nachleben, ja, sozusagen. Das ist natürlich auch ein Schutz vor Gott. Wir sehen sowas Ähnliches. Wir werden da im Detail dann nochmal drüber reden, wenn wir drüber reden. Aber wir sehen sowas Ähnliches auch bei Martin Luther zum Beispiel. Der formuliert nämlich dann die sogenannte Zwei-Schwerter-Theorie, ja, oder die Zwei-Schwerter-Lehre, dass der Kaiser immer beide Schwerter in der Hand hat. Also das Religiöse wie das. Das ist ja auch der Grund, warum sich dann die Bischöfe und die Adligen beide in bestimmte Adelsgruppen und so weiter teilen in den Ständen und so, ne?
Mhm.
Dass halt der Kaiser beide zum einen das katholische, also das religiöse Schwert hält und auf der anderen Seite auch das weltliche Schwert. Und diese Trennung, die macht Augustinus hier auch schon. Er sagt, es gibt halt den Teil mit der Seele und es gibt den Teil mit der Welt. Und die sind getrennt. Während bisher die Philosophen, ja, Cicero, Aristoteles, Platon, die wir uns angeguckt haben, alle gesagt haben, nee, das ist alles eins. Das war ja der große Punkt von Platon schon, ne? Es geht nach der Frage, welche Seelenanteile ich habe, wie ich im Staat bin. Das ist die Frage, bei Aristoteles hast du die Frage, wie werde ich ein glücklicher Mensch? Und daraus zieht er dann die Frage, wie kann ein Staat so sein, dass alle Menschen möglichst ihr Glück finden? Mhm. Das spielt für Augustinus überhaupt keine Rolle. Dein Glück findest du im christlichen Glauben und dort die finale Gerechtigkeit.
Und deine Zufriedenheit findest du im Ausgleich deiner materiellen Interessen.
Ja, nicht mal unbedingt materiell, sondern allgemein gesellschaftlich, ja, ist ja schon mehr. Na, dafür hast du einen Staat. Und nachdem du bestimmte Interessen hast, nämlich Warenhandel, nicht eins von außen auf den Deckel kriegen, Rechtssicherheit und sowas, darf deswegen
Kopf willst du einen zu Staat. Essen, ja, was man halt so,
ja. Ja. Es würde man nicht glauben.
Nee, ja? Tatsächlich nicht. Also daraus ließe sich auch heute noch ein Staat machen. Man müsste so ein bisschen feinjustieren, aber es ließe sich ein Staat draus machen. Das wäre so ein bisschen so ein neoliberaler Staat wahrscheinlich, heutzutage, mit heutigen Mitteln, wenn du das umsetzen würdest, aber es würde funktionieren.
Das Interessante ist dann auch, er wendet sich gegen die römische Staatstheologie damit.
Mhm.
Und da gibt es die Idee des Do ut des, ich gebe, damit du gibst.
Mhm.
Da ist nämlich die grundlegende Idee, und das führt uns jetzt wieder zurück auf die Frage, warum er das geschrieben hat. In der Staatstheologie heißt es im Endeffekt, wer Gutes tut, dem passiert Gutes.
Ja. Karma.
Das heißt, das heißt also, dass ein guter Staatslenker auch Erfolg hat.
Ja.
Ja, das steckt da in der heidnischen Ideologie mit drin. So, jetzt haben die Christen aber durch die Plünderung Roms übelst auf den Sack gekriegt.
Mhm.
Also hat er ein Interesse, das auseinander zu definieren und zu sagen, ja, pass mal auf, Kinder, hier geht's überhaupt nicht um Gerechtigkeit. Hier geht's nicht um die Frage, ist der Staatenlenker gut gewesen, ja oder nein? Ist es jetzt ihm passiert, weil er das nicht gut gemacht hat, sondern das ist halt einfach passiert. Ja, und Staaten können auch gar nicht, ja, also die Frage des gerechten Staatsmanns, die wir noch bei Cicero haben, die stellt sich hier gar nicht, weil das ist ja eine Frage, die kann nur Gott beantworten.
Ja, der hat das weder verdient, noch hat er es nicht verdient, sondern ja, wie du sagtest, es ist halt passiert.
Genau, ja. Und wir wurden jetzt halt von der anderen Räuberbande, die groß genug ist, sich Staat zu nennen, geplündert. Mhm. Aber das hat keine Konsequenz für die Frage, ob wir gute Menschen sind, ob wir gerechte Menschen sind und so weiter, weil die Frage beantwortet nur Gott. Also das steckt natürlich in dem Text dann auch dahinter, ne?
Ja, ja.
Also seine Motivlage ist da schon klar, ne? Also er möchte im Endeffekt das auseinander dividieren. Ja, ganz interessant ist, dass es irgendwie 500 Jahre dauert, bevor es dann irgendwie wieder jemand rein definiert und sagt, ja.
Das war dann wer?
Naja, so, ich glaube allgemeine christliche Reichsbegründung im Mittelalter war ja so, also,
okay.
Ja, wir sind ja von Gott und damit sind wir automatisch gut, ne? Gottes Gnadentum und so. Der nächste, der auf meiner Liste steht, ist Thomas von Aquin. Da geht's um die Verbindung aristotelische Ideen und christliche Ideen in der politischen Philosophie. Mhm. Also da sehen wir dann schon wieder den Sprung rüber. Aber das war ja dann so, ne, so Gottes Gnadentum und so. Das fängt ja schon mit dem christlichen, also mit dem römischen Kaiser an, sozusagen, ne, der dann halt immer auch der Vertreter Gottes auf Erden ist und so.
Thomas von Aquin, das ist aber schon 11. Jahrhundert oder sowas, ne?
Ja, das ist schon 11. Jahrhundert. Dazwischen ist nichts. Also wir haben halt echt das Problem, dass da dazwischen nichts ist. Und Thomas von Aquin hatte dann die Möglichkeit, Aristoteles zu lesen. Mhm. Und ich hatte irgendwann mal in einer der älteren Folgen gesagt, ja, diese ganzen Texte kommen eigentlich erst zur Renaissance wieder. Und dann hat schon jemand in den Kommentaren gesagt, ja, aber im Mittelalter wurde doch der Aristoteles rezipiert. Das ist richtig, aber auch nur von bestimmten Leuten. Mhm. Und halt auch unter bestimmten Sichtweisen. Das schauen wir uns dann bei Thomas von Aquin an, über die Herrschaft der Fürsten. Was übrigens da eine ganz interessante Sache ist, die wir vielleicht auch mal kurz erwähnen sollten. Ein Großteil dieser griechischen Philosophen, die wir heute lesen und so, lagen natürlich zum einen in Rom. Mhm. Zum anderen wurden sie aber dann auch nochmal importiert über den Orient. Ja. Das heißt also, diese Texte kamen halt von dort. Und das ist ja auch eine total spannende Sache, dass jetzt gerade im frühen Mittelalter eigentlich die fortgeschrittenen, die islamischen Länder des Orients weitaus fortgeschrittener waren als Westeuropa und Nordeuropa. Mhm. Das sollte man ja nicht vergessen. Also die hatten da sehr viele Texte und dieser Austausch, der da stattfand, der hat halt auch dafür geführt, dass solche Leute wie Thomas von Aquin schon diese Bücher lesen konnten und dass sie in Rom natürlich auch irgendwo rumlagen. Aber das war nicht so normal, ne? Und 1100, zur Zeit dann von Thomas von Aquin, gab es nicht viele Bücher.
Ja, musste ja auch noch alles per Hand geschrieben werden.
Oh ja.
Thomas Brandt, vielen Dank.
Jo, tschüss.
Und euch, wie immer, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Hausaufgaben gibt's keine.
Wer redet, ist nicht tot.